Hey Siri, how can I break out and live life with true passion?
Live with no excuses and travel with no regrets.
Are you ready for the Escape and Arrival podcast by Love Life Passport? Here to serve, teach, educate, motivate, and inspire you. Your hosts, Annika and Taylor.
Escape and Arrival podcast, back in the game. Und zwar mit einem richtig coolen Start ins neue Jahr. Ihr habt ein bisschen Pause bekommen von uns auf die Ohren. Und ich bin tatsächlich gnadenlose 14.000 Kilometer für diesen Podcast geflogen. Also das heißt, du solltest dir auf jeden Fall diesmal die Zeit dafür nehmen, diesen Podcast dir anzuhören. Denn ich bin nämlich gar nicht zu Hause in Lombok, wo wir normalerweise den Podcast aufnehmen, sondern ich sitze in Köln, in unserer Heimat. Und ich sitze in einem ganz besonderen Büro und mit einer ganz, ganz besonderen Person. Und ich habe ein Buch in der Hand. Es heißt It's In You. Alleine der Titel sorgt für Gänsehaut. Ich liebe es. Visionen, Erfolg und erfülltes Leben. Ich habe mir geschnappt, den Geschäftsführer und den Autor von It's In You, und zwar den wunderbaren Alexander Müller. Wie geht es dir?
Mir geht's gut.
Schön.
Und ich freue mich sehr, dass du den weiten Weg angetreten bist.
14.000 Kilometer.
Zum zweiten
nur
Mal dieses Jahr.
Tatsächlich. Wie ihr ja alle wisst, wir haben im Sommer 2023 waren wir Teil des Greater Festivals und haben ein unglaubliches Festival miterleben dürfen mit Tony Robbins, mit Hunderten von anderen Sprechern, vielen verschiedenen Bühnen. Wie viele Menschen waren es letztendlich?
16.000 Menschen waren da.
16.000 Menschen. Und die Lanxess Arena zum zweiten Mal vollgemacht. Richtig, zum zweiten Mal?
Zum fünften,
glaube ich. Zum fünften Mal, um Gottes Willen.
Also voll zum vierten, bespielt zum fünften.
Okay, so, also Lanxess Arena, für alle, die das nicht wissen, das ist so die größte Arena Deutschlands, die du eigentlich so wahrscheinlich buchen kannst.
Größte Indoor-Arena, ja.
Ja, großartig. Und nach langer, langer Zeit gibt es endlich wieder einen Podcast. Und ich dachte mir, für den Start in 2024 kann es eigentlich keinen besseren Start geben als genau dieses Buch. Und ich durfte schon ein paar Zeilen lesen, ein paar Kapitel durchgehen und es ist extremst inspirierend, weil vor allen Dingen Alex hat eine ganz, ganz spannende Geschichte. Greater dürfte allen mittlerweile, vor allen Dingen in unserer Community, auf jeden Fall ein Begriff sein. Vorher Gedanken tanken, eine ganz, ganz verrückte Geschichte, vor allen Dingen durch Covid durch und all die ganzen Dinge. Und ich finde es wahnsinnig spannend, denn ich will einmal ganz kurz auf eine Sache drauf eingehen. Für wen dieses Buch ist. Übrigens für allejenigen, die das Ganze gerade anhören, in der Beschreibung des Podcasts findet ihr einen Link. Da gibt es ein ganz besonderes Geschenk für euch. Extra für euch, sprechen wir gleich nochmal drüber, aber auf den Link könnt ihr auf jeden Fall gleich mal draufklicken. Aber ich will vor allen Dingen auf eine Sache mal drauf eingehen von Anfang an. Nicht nur beim Greater Festival, weil da habe ich die Geschichte zum allerersten Mal gehört. Und ich habe tatsächlich just gestern hier zitiert in einem Call im Rahmen unseres Inner Circles. Wir haben ein Programm, ein Coaching-Programm in unserem Inner Circle. Da waren, ich glaube, 55 Menschen gestern an diesem Call mit dabei. Und ich habe nämlich die Frage denen gestellt, die dir gestellt worden ist. Und das ist, wer bist du, wenn all das nicht mehr wäre? Und das ist so eine essentielle Frage, mit der ich anfange, mich jetzt auseinanderzusetzen, ein Stück weit aus Inspiration, aus deinem Buch und aus der Geschichte. Denn ich frage mich wirklich, was wäre ich eigentlich, wenn all das gar nicht wäre? Aber damit hat deine Reise so ein bisschen eigentlich intensivst angefangen, richtig?
Also meine Reise, also ich vermute, dass ich weiß, was du mit Reise meinst. Also meine Reise, meine Persönlichkeitsentwicklung zu mir selbst. Die hat vor 23 Jahren angefangen, als ich das erste Mal mit 15 Jahren sehr intensiv 9 Tage ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar besucht habe. Aber tatsächlich, das was du ansprichst in dem Buch, es war vor gut 2 Jahren, so am Ende der Covid-Krise. Die Covid-Krise hat für uns nicht nur ausgelöst durch Covid, aber sicherlich stark verstärkt, aber ich habe auch andere Fehlentscheidungen getroffen, hat Greater in eine sehr große Herausforderung gebracht. Sogar so weit, dass wir über 1,5 Jahre, kann man sagen, ums Überleben gekämpft haben, was dann auch irgendwann nach 1,5 Jahren darin gemündet ist, dass ich wirklich einen Insolvenzanwalt angerufen habe. Wir haben nicht Insolvenz angemeldet, sondern ich musste meiner Pflicht als Geschäftsführer nachkommen, weil ich nicht wusste, ob es uns in ein paar Tagen noch geben wird, wirtschaftlich betrachtet. Und der Anwalt hat dann angefangen, alles vorzubereiten für den Worst Case. Und diese Phase davor, diese Monate davor, wo ich auf der einen Seite sehr für die Firma gekämpft habe, fürs Überleben, Weil wir einfach keine Events machen konnten, weil wir ein paar Fehlentscheidungen getroffen haben. Ich nicht erwartet habe, dass diese Covid-Phase so lange dauert. Und das hat mich persönlich einfach dauerhaft in so einen krassen Stress versetzt. Und ich dachte immer schon, dass ich wüsste, wie weit ich gehen kann. Und ich bin jemand, der, glaube ich, sehr stressresistent ist. Ich bin seit 20 Jahren Unternehmer und scheue mich auch nicht irgendwie auch vor stressige Phasen zu gehen. Aber das war so ein Dauerstress, den ich hatte, dass ich aus diesem Hamsterrad nicht rausgekommen bin. Und das hat irgendwann dazu geführt, tatsächlich, dass ich selbst nicht mehr so richtig daran geglaubt habe, es zu schaffen. Wo dann ganz viele Selbstzweifel kommen. Bist du der Richtige für den Job? Schaffst du das überhaupt? Du fängst an, 150 Mitarbeiter, die wir in der Spitze waren, versuchst du natürlich zu motivieren, denen Vertrauen zu schenken, beziehungsweise Vertrauen zu erzeugen in den Weg, in die Strategie, die wir gerade einschlagen, in die Notfallpläne, die wir gemeinsam mit dem Team erarbeitet haben. Weil wenn der Kopf nicht mehr daran glaubt, wie soll das Team daran glauben? Und dieses Spannungsfeld, aus auf der einen Seite daran glauben zu müssen, auch ein Stück weit dran zu glauben, dass wir schaffen können, aber dieser innere Zweifel, der immer größer wird, das hat so einen ganz, ganz krassen Druck in mir ausgelöst. Weil wenn du selbst nicht mehr an das glaubst, was du tust, das ist echt anstrengend. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich mir, wie ich das immer mache, wenn ich Herausforderungen habe, mir einen Coach nehme. Und der hat mir tatsächlich diese Frage gestellt, wer bist du eigentlich, Alexander, wenn das jetzt hier den Bach runtergeht? Und zu der Zeit hatte ich schon über 20 Jahre Persönlichkeitsentwicklung hinter mir und meine sehr ehrliche, authentische Antwort war, die mir in den Kopf geschossen kommt, nichts. Also ich habe drei Kinder, ich habe von außen betrachtet ein wahnsinnig tolles Leben, auch vor 2 Jahren gehabt. Und das war eine krasse Erkenntnis. Und damit durfte ich mich dann ein bisschen beschäftigen, weil wenn du merkst, dass du so weit von dir weg bist, dass du so in dieser Rolle, in diesem Druck, in diesem Zwang gefangen bist, dass die einzige spürbare Identifikation von dir selbst nur noch ist, ich bin der CEO, der den Laden irgendwie rettet und wenn der es nicht schafft, dann bist du nichts mehr, das heißt ja auch nichts mehr wert und so weiter. Wenn du dich so krass mit etwas identifizierst, dann ist das nicht gut, das ist nicht gesund. Und das war für mich ein ganz wichtiger Prozess. Ich habe da tolle Menschen an mich herum, die mich dann auch als Coach beispielsweise, in dem Moment war es Francisco Medina, ein guter Freund, der mich da sehr intensiv begleitet hat, wo ich wieder für mich herausfinden durfte, wer bin ich denn eigentlich ohne all das? Ohne CEO von Greater, ohne den Erfolg. Was ist denn, wenn das hier nicht mehr ist? Und das war ein schmerzhafter, aber gleichzeitig auch ein sehr, sehr kraftvoller Prozess. Und interessanterweise war dann am Ende dieses Prozesses war dann trotzdem diese ganz große, sich anbahnende Niederlage, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht, ich gebe auf, ich höre auf zu kämpfen, dann ist es halt so. Und das war ganz spannend, das war der gleiche Moment oder das war der gleiche Tag oder wahrscheinlich war es ein Tag später, dass ich diesen Anwalt angerufen habe, den Insolvenzanwalt, alles vorzubereiten, weil ich erstmalig wirklich innerlich aufgegeben habe, nicht mehr gekämpft habe und gesagt, okay, ich glaube, ich schaffe es nicht, diese Insolvenz, diese Pleite, dieses Scheitern abzuwenden, ich gebe auf. Und das war für mich ein ganz, ganz großer emotionaler Wendepunkt. Das war sehr, sehr spannend, was dann passiert ist.
Crazy. Dazu gehört einiges. Also vor allen Dingen diesen Blick in, ich glaube, in so einer Extremsituation, die man nicht gewohnt ist und nicht alle Tage macht, den Blick nach innen zu richten und ich sag mal, die blinden Flecken aufzuarbeiten, genau in dem Moment. Ich glaube, das ist ein Skillset, was unglaublich emotional ist. Also es ist unglaublich emotionale Dinge, die da wahrscheinlich hochkommen in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube auch, dass wenn man innerlich einfach sein Baby dann aufgibt in der Form, ist das, da bricht, zerbricht irgendwas in einem.
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Das wäre genau das, was meine allergrößte Angst war. 1,5 Jahre lang, die Monate davor, von denen ich gesprochen habe, dass diese Angst war, teilweise Panik oder zumindest mal schlaflose Nächte. Panik ist das falsche Wort, schlaflose Nächte. Das war monatelang, dass mich das total beschäftigt hat. Warum? Weil ich genau dieses Zerbrechen nicht haben wollte. Aber durch dieses Coaching habe ich wieder mehr zu mir gefunden und letztendlich, aus einer Metaperspektive, habe ich mich eigentlich darauf vorbereitet, durch das Coaching überhaupt aufgeben zu können. Den Kampf wow. aufgeben zu können. Und was in dem Moment passiert ist, als ich aufgegeben habe, den Kampf aufgegeben habe, das war letztendlich der Wendepunkt, weil das war das erste Mal, dass ich akzeptiert habe, okay, dann scheitere ich. Und dann bin ich eben nicht zerbrochen, sondern genau das Gegenteil ist passiert. Ich wow. war total in der Annahme. Ich konnte wieder frei denken. Es sind Tonnen von meinen Schultern runtergefallen. Der Anruf, nach dem Anruf habe ich mich so leicht gefühlt wie monatelang nicht mehr. Und da konnte ich wieder kreativ werden. So, was will ich eigentlich? Und wir haben dann ja, das ist jetzt die Kurzform, ich habe dann einen Plan aufgestellt, habe einen Investor gewinnen können innerhalb weniger Tage, habe das Team halbieren müssen, habe einen neuen Businessplan aufgestellt, letztendlich einen großen Change-Prozess aufgesetzt und haben uns dann einmal sehr stark verkleinert als Firma, einen Investor aufgenommen. Es war eine extreme Situation, aber all das war nur möglich, für mich emotional und dann auch das mit einem positiven Spirit hinzubekommen, den es natürlich braucht in so einer Situation, weil ich aufgegeben hatte, weil ich es akzeptiert habe, dass ich scheitere. Und aus der Akzeptanz heraus ist überhaupt eine Kreativität wieder entstanden, ist wieder eine positive Mega. Energie. Und ich bin halt weggegangen von, ich kämpfe gegen etwas für, es war damals Dieter Lange, der mich dann in dem Moment gecoacht hat, der gefragt hat, was willst du denn eigentlich? Wo willst du denn eigentlich hin? Und ich wusste immer nur noch, was ich nicht wollte. Ich wollte nicht mehr kämpfen, ich wollte nicht mehr das machen, wir waren zu groß geworden, 150 Mitarbeiter, ich habe mich nur noch um Probleme gekümmert und nicht mehr das, was mich eigentlich ausmacht, wer ich eigentlich bin, mhm. also die Frage, wer bist du denn eigentlich? Ich habe Bock, Persönlichkeitsentwicklung, geile Sachen, die besten Experten in die Welt zu bringen, der Community ein cooles Erlebnis zu schaffen mit Events, mit Coaching-Programmen und da einfach ein guter Gastgeber, ein guter Host zu sein, eine gute Bühne zu bieten für Speaker, aber auch für die Community. Das ist das, was mir Spaß macht. Und das in einem coolen Team, in einer coolen Atmosphäre, hier von Köln heraus. Das ist das, wofür ich angetreten bin, was ich jahrelang gemacht habe, was ich in dieser Krise ein Stück weit verloren hatte. Und das hat Dieter dann, was willst du denn eigentlich? Und das habe ich dann genau gesagt, das will ich wieder machen. Und plötzlich in dem Moment habe ich nicht mehr gegen etwas gekämpft, das habe ich aufgegeben, sondern habe wieder für etwas gekämpft. Und dadurch ist plötzlich wieder eine ganz andere Energie in mein Leben, in meinen Körper gekommen. Dadurch natürlich dann auch ins Team. Und das hat letztendlich diesen großen Wendepunkt gebracht. Deswegen, aber ich finde deinen Punkt spannend. Genau diese Angst, dass etwas zerbricht, das war das, was mich monatelang beschäftigt hat. Und ich glaube auch, das ist ja vielleicht auch das, was man den Menschen, was ich wünsche, auch mit dem Buch, jede Krise. Und wenn man mittendrin steckt und der eine oder andere steckt vielleicht gerade drin, ist natürlich super schmerzhaft. Aber man unterschätzt häufig, wenn man sich einmal in diesen Sturm begibt der Krise und wirklich bereit ist, sich in diesen Sturm auch vielleicht hineinzubegeben und wirklich sich den Herausforderungen zu stellen und wirkliche Veränderungen herbeizuführen, dass häufig der Lichtblick, der Sonnenschein, also wenn es am stürmischsten ist, ja, ist die Sonne nicht weit weg. Und sich da reinzubegeben, wirklich bereit zu sein, offen zu sein für Veränderungen, für die Herausforderungen, für die Ängste, die vielleicht da sind, die man versucht, irgendwie wegzuhalten, das Schlimmste irgendwie zu vermeiden, dass es häufig danach schneller besser wird, als man meint, wenn man sich einmal in den Sturm hineinbegibt.
Es gibt dieses tolle Zitat in einem Lied, unser Sohn, der liebt Musik zum Einschlafen. Und das gibt, Annika hat so eine Geburtsplaylist bei Spotify sich mal zusammengestellt, wir haben ein Hausgeburt gehabt. Und wir haben so eine Geburtsplaylist und das ein Lied. Und da sagt der Sänger, sometimes you need rain to appreciate the sun. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein, immer wenn ich das höre, muss ich schmunzeln, weil tatsächlich auch in unserem, bei uns läuft ja auch nicht alles geradlinig, um Gottes Willen. So, es gibt unglaublich viele Herausforderungen, wenn du anfängst, Mitarbeiter einzustellen, wenn du anfängst zu skalieren, größer zu werden. Ich meine, 150 Mitarbeiter. Hier, ich sehe euer Office hier in Köln, es ist groß.
jetzt sind es 80, ne? Also deswegen, 80, wir sind kleiner und das fühlt sich auch sehr gut an.
Aber trotzdem.
Und auch übrigens erfolgreicher denn je, sozusagen, ja. Nach dieser Krise, zwei Jahre später, halt mit weniger, mit aber wieder mehr Spirit, was greater
aussieht. Genau das braucht es halt eben, genau in diesen Situationen. Man braucht einen Kapitän vorne, der vor allen Dingen so reflektiert ist und anfängt, an sich zu arbeiten, den Blick nach innen zu richten, um genau dann am Ende des Tages wieder den neuen Spirit einfach reinzugeben. Finde ich großartig. Hier oben auf dem Buch, auf dem Cover steht It's in you, Visionen, Erfolg und erfülltes Leben. Visionen, ich lasse das mal außen vor, Visionen, das ist immer ein großes, großes Wort. Ich will mal auf zwei Worte drauf eingehen, das ist Erfolg und erfülltes Leben. Du hast in Kapitel 2, schreibst du von Erfolg zu Erfüllung. Und ich finde den Vergleich vor allen Dingen für die heutige Gesellschaft so unglaublich wichtig, dass darüber gesprochen wird. Weil was ist Erfolg heutzutage in unserer Gesellschaft? Es ist so unglaublich oberflächlich geworden. Tolle Autos, keine Ahnung, man muss irgendwie an einem gewissen Ort leben. Es ist einfach unglaublich oberflächlich geworden, finde ich, innerhalb unserer Gesellschaft. Und ich will gar nicht auf politische Themen drauf eingehen, allem drum und dran, aber Fakt ist, dass ich glaube, dass die Definition unserer Gesellschaft von Erfolg leicht abgekommen ist von dem, was Erfolg tatsächlich eigentlich in Wahrheit ist. Denn ich glaube, dass Erfolg tatsächlich dort zu definieren ist, wo Erfüllung anfängt. Wer ist heutzutage erfüllt? Wer ist heutzutage glücklich? Wer macht das, was er tut, gerne? Die wenigsten Menschen. Ich meine, wir gucken uns Gallup-Studie an und all diese ganzen verrückten Studien. Und ich finde diesen Vergleich so unglaublich wichtig für die heutige Gesellschaft, weil die Definition von Erfolg und Erfüllung, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft.
Mhm. Ich glaube, am Ende des Tages beschäftigen wir uns zu wenig damit, was uns wirklich erfüllt macht. Wir jagen Erfolgen hinterher und ich nehme mich da voll mit rein. Ne? Es gibt Phasen, wo ich sehr bei mir bin, wo ich sozusagen glücklich bin, erfüllt bin. Und dann kann ich dir genau definieren, was mich erfüllt macht und was mir wichtig ist und kann mein Leben darauf priorisieren. Und das spüre ich dann auch, dass das mir Erfüllung bringt. Aber häufig sind wir halt sehr stark im Außen unterwegs, sind nicht ganz bei uns, sind vielleicht in gewissen Hamsterrädern unterwegs, machen unsere Karriere, versuchen den Erfolgen hinterher zu hecheln, den äußeren Zielen, also die von uns vielleicht emotional losgelösten Zielen hinterher zu hecheln. Der Karriereschritt, der Titel, das Auto, der Wohnort, Statussymbole, Uhren, was auch immer, ne? Nur um jetzt ein paar zu nennen. Und wenn man aber sich mit sich selbst auseinandersetzt, oder ich merke das halt auch in Gesprächen mit Menschen, wenn man die Leute wirklich fragt, warum möchtest du das? Warum möchtest du den Erfolg? Warum möchtest du die Uhr? Warum möchtest du die Position? Warum möchtest du diese Firma? Warum möchtest du die Skalierung? Das ist immer ganz spannend. Dann kommt man mit ein paar Fragestellungen immer sehr, sehr schnell an den Punkt, wenn die Menschen einigermaßen reflektiert sind. Am Ende des Tages haben wir nur ein Ziel. Glück und Erfüllung. Also wir wollen, ich nenne es gerne Glückseligkeit, das hört sich ein bisschen abgedroschen, ein bisschen bieder an, das Wort. Das ist aber ein bisschen mehr als Glück. Glück ist so wie, ne, Lottogewinn ist auch Glück. Nee, das hat, ne? Also Glückseligkeit, dieses Gefühl von innerer Erfüllung, von Gelassenheit, von Freude, von innerem Frieden. Also gibt es jetzt 1000 Wörter für. Ich glaube, jeder weiß, wenn er diese Wörter hört, wie sich das anfühlt, hoffentlich. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages ja das, was wir im Leben anstreben wollen. Zumindest mal, wenn wir uns bewusst einigermaßen mit uns beschäftigen und ehrlich zu uns selbst sind. Wir glauben häufig, wir kriegen diese Erfüllung, wenn wir das und das erreichen, wenn wir endlich dieses Ziel erreichen, wenn wir die Uhr am Handgelenk haben, wenn der Status klar ist, wenn ich meinen Job nicht mehr habe, sondern auf Bali lebe. Ne?
Ja.
Und ich glaube, dass wir sehr häufig diesen äußeren Zielen hinterherhängen, aber zu wenig uns damit beschäftigen, welches Gefühl möchte ich denn eigentlich damit verbinden? Ne? Also wenn ich auf Bali leben möchte, welches Gefühl verbinde ich damit? Und ich glaube, es gibt die Menschen, die es halt schaffen, genau dieses Gefühl in Bali dann auch zu leben. Es gibt aber, glaube ich, auch die Menschen, die dann auf Bali sind und plötzlich das gleiche Gefühl haben, was sie in Deutschland im kalten Wetter haben, nur jetzt mit Schweiß und mit Asia süß-sauer.
Ja.
Ne? Und ich glaube, es ist immer dieses Annähern aus, welches Gefühl möchte ich eigentlich haben, wer möchte ich sein? Und das Sein ist immer etwas, was von innen herauskommt. Und dann, was bedeutet das im Außen? Und das ist dann Wohnort, das ist Freiheit, das ist, ich mache mein eigenes Ding. Und in welchen Lebensumständen möchte ich das haben, auf Bali oder wo auch immer. Und eine tolle Uhr zu haben, ist auch toll. Wenn ich damit ein gewisses Gefühl verbinde und dieses Gefühl sich dann aber auch einstellt. Wenn ich mich genauso fühle wie vorher, unerfüllt und habe jetzt eine tolle Uhr am Handgelenk, das wird mir nichts bringen.
Ja.
Sondern dann darf die nächste Uhr kommen, die noch größere Uhr mit noch mehr Gold. Und das wird nicht das sein, was am Ende des Tages, wo du am Ende des Tages auf dein Leben zurückblicken wirst und sagen wirst, das hat sich gelohnt.
Ja, ich habe letztens eine Konversation gehabt mit einem Freund, was ganz interessant war. Und da fiel dann so ein Satz in einem Nebensatz, fiel ein Satz, ja, du hast es ja geschafft. Und ich habe mich ultra getriggert gefühlt. Ultra getriggert gefühlt. Weil ich saß da und dachte mir so, aber was habe ich denn geschafft? Also woran machst du das denn jetzt fest? Also was ist es? Nur weil wir uns jetzt in einer schönen Hotellobby hier treffen, heißt das doch nicht, dass ich es jetzt geschafft habe. Woran machst du das fest? Und dann haben wir darüber diskutiert und gemacht und getan. Und mir ist dabei eine Sache aufgefallen, was ganz spannend war. In meiner allerersten Selbstständigkeit. Klassischer Vertrieb gewesen. Und da konntest du gewisse Ränge erreichen und all die ganzen Dinge, was an Umsatz gekoppelt war. Und es gab so diesen einen Rang und diesen einen Umsatz, den wollten alle knacken. So, haben aber die wenigsten geschafft. Und ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt der Jüngste, der das geschafft hat. Und ich saß in Prag in einem veganen Pho-Suppenladen. Ich sitze also da mit meiner Pho und meinem Laptop daneben, habe gearbeitet, wie irgendwie immer, zu dem Zeitpunkt und gemacht und getan. Und auf einmal, ich wusste, in den nächsten paar Stunden knacken wir dieses Ziel. Und ich hatte 3,5 Jahre, Tag und Nacht, Tränen, Schweiß, Blut, Diskussionen, meine Beziehung aufs Spiel gesetzt, alles, Familie vernachlässigt, weil ich diesen Rang erreichen wollte, weil ich genau das, was du gerade gesagt hast, dachte, es gibt mir diese Erfüllung, es gibt mir diese Sicherheit, es gibt mir all das, wonach ich doch eigentlich streben möchte. So, plus finanziellen Benefits und den ganzen Wahnsinn. In der Sekunde, wo ich das erreicht hatte, ich drücke auf Aktualisieren auf der Seite, und dann steht dieser Status dort und der Umsatz und dann irgendwie Glückwunsch. Und ich sitze da und denke mir so, okay, wo ist jetzt der Konfetti? Wo ist jetzt das Gefühl? Wo ist dieser Geldsegen, mit dem ich ja so unglaublich viel Sicherheit verbunden hatte? Wo ist das jetzt alles? Und ich saß da und ich habe mich noch nie so verlassen gefühlt. Das war eine brutale Erkenntnis. Und genau das, was du gerade beschreibst, ist eigentlich genau das gewesen. Wir denken, ich glaube, wir denken immer, dass die 10.000 Euro im Monat Umsatzgrenze oder die Millionen oder wenn ich das erreicht habe, wenn ich die Uhr, das Auto, das Apartment habe. Und genau das ist es eben nicht.
Und du hast gerade den Titel It's in you, Vision, Erfolg, erfülltes Leben und hast gesagt, Vision lassen wir jetzt mal weg etc. Und das ist, glaube ich, genau der Schritt, der wichtig ist. Du hast eine Vision gehabt, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Und was ich die letzten Jahre erfahren habe und selbst bei mir teilweise erleben durfte und teilweise habe ich es nicht gut gemacht, jetzt schon zu schauen, welches Gefühl verbinde ich denn mit dieser Vision, von der du beschrieben hast, und jetzt nicht im Außen nur diesem Erfolg hinterher zu hecheln, weil ich dann endlich das fühle, wenn ich das erreicht habe, sondern die Vision jetzt schon emotional in deinem Leben zu haben. Also die Augen zuzumachen und zu fühlen, wie fühlt sich das denn an? Finanziell sicher zu sein, das Ziel erreicht zu haben und so weiter. Und das mache ich zum Beispiel täglich, jeden Morgen, dass ich in die Vision meines zukünftigen Ichs gehe. Großartig. Genau solche Dinge, Elemente sind, die du gerade beschrieben hast. Ich möchte das erreichen, ich möchte das. Aber immer, wie fühlt sich das an? Und was dann passiert ist, ich sitze dann da morgens und fühle mich so, wie ich mich in Zukunft gerne fühlen möchte. Was da passiert ist, in dem Moment bin ich's schon. Und ich starte in den Tag mit dem Gefühl, wie ich in Zukunft irgendwann mal sein möchte. Und das ist sozusagen so ein bisschen Reverse Engineering, also so ein bisschen der umgekehrte Weg, nicht einem Ziel hinterher zu rennen und dann habe ich das irgendwann, sondern es im Innerlichen schon zu sein. Und was dann passiert plötzlich, du fühlst dich besser, du erreichst dein Ziel plötzlich schneller, weil du bist es ja Stück für Stück schon, du fühlst es schon, du lebst es auf eine ganz andere Art und Weise schon. Das ist vor ein paar Jahren, ich habe das im Seminar kennengelernt, angefangen umzusetzen, das war für mich ein Paradigmenwechsel. Ist viel, viel stärker mit dem eigentlichen Gefühl. Und das ist schon mal, was hinzu noch kommt, ist, wenn ich diese Vision habe, als du dir gesetzt hast, ich möchte das und das und das und das erreichen, sich wie ich von Anfang an diese Frage zu stellen, wie soll sich das denn anfühlen? Also häufig machen wir das ja für den Verstand.
Ja.
Den zu beruhigen, danach bin ich sicher, danach kann ich das machen, was ich eigentlich machen möchte und so weiter, dann bin ich finanziell frei, dann kündige ich, dann mache ich, ich weiß nicht was. Ne?
Ja.
Dann habe ich endlich Zeit für meine Kinder, für meine Familie und so weiter. Also all das, was ich jetzt nicht machen kann, kann ich dann machen. Aber sich dann zu fragen, okay, welches Gefühl verbinde ich eigentlich damit? Und wenn ich das jetzt nicht fühlen kann, dann würde ich da direkt dran arbeiten. Weil dass ich das in 3 Monaten, in 3 Jahren einstelle, dieses Gefühl plötzlich, Das wird nicht passieren.
Ja. Großartig. Es ist, wenn du das gerade so erzählst, da gibt es so viele, wenn ich so auf die letzten Jahre, 2014 bin ich ausgewandert von Köln nach Dubai, bevor das cool war, in Dubai zu leben, wie es heutzutage ist. So viele Dinge. Ich habe zum Beispiel, ich habe hier in Köln ja meine Ausbildung gemacht, habe für Marriott gearbeitet, hatte einen unbefristeten Vertrag, ich habe gutes Trinkgeld bekommen, es war alles, also das Brutto- und das Nettogehalt war jetzt nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei, aber das war alles in Ordnung. Was brauchst du mit 20 Jahren, 21 in Köln, da der Costa Kölsch damals war noch relativ günstig. Aber das, was super spannend war, ist, ich habe einen großen Schritt zurück gemacht, als ich nach Dubai gegangen bin, rein finanzieller Natur. Ich habe $600 im Monat verdient in einer Stadt, die 4x teurer ist als Köln. Das war gar nicht das große Problem. Aber ich habe angefangen, tatsächlich in Dubai mich mit Menschen auseinanderzusetzen und auch Zeit zu verbringen, die weit über meinem Horizont waren. Also finanzieller Natur, persönlicher Natur, Erfahrung, Lebenserfahrung, unglaublich. Und ich habe tatsächlich, genau was du gerade beschreibst, ist mir damals widerfahren, dass ich angefangen habe, mich so zu fühlen, wie jemand, der in Anführungsstrichen
in Dubai lebt,
es geschafft hat. Mhm. Und der in Dubai wirklich leben kann. Nicht wie ich, der mit $600 irgendwie versucht, irgendwie klarzukommen im Leben. Aber das waren alle Menschen, die waren finanziell frei, die waren geografisch frei, die hatten Firmen, die hatten Mitarbeiter, die hatten Verantwortung, die hatten all das, wo ich...
Aber hattest du Momente, wo du gedacht hast, boah, ich bin es noch nicht und die haben es schon geschafft und ich... Waren Selbstzweifel da bei dir?
Jeden Tag.
Was hast du mit den Selbstzweifeln gemacht?
Ich habe bis heute viele Selbstzweifel. Bis heute. Ich bin tatsächlich auch der Meinung, haben wir gerade gestern auch drüber gesprochen, witzig, dass wir jetzt drüber sprechen, weil mir die Frage gestellt worden ist, zweifle ich an mir selbst? So. Und ich habe gesagt, ich glaube, diese Frage ist unglaublich negativ behaftet, an sich selbst zu zweifeln. Aber ist es nicht eigentlich großartig, ein Stück weit an sich selbst zu zweifeln, um sich immer wieder selbst zu hinterfragen?
Total. Also es wäre, glaube ich, es wäre naiv, also du gehst nach Dubai, fühlst dich plötzlich wie die Erfolgreichen dort, wie du selbst sagst, faktisch ja in dem Sinne noch nicht, sondern mit 600 Euro musstest du schon schauen, wie du da durchs Leben kommst. Und ich glaube, genau das ist diese Kunst, es schon zu fühlen, also Teile in dir haben es gefühlt.
Ja.
Du bist nicht den ganzen Tag so rumgelaufen mit wie, ich bin hier der Scheich von Dubai, aber du hast es schon gefühlt. Wenn du vielleicht, also bei mir ist es so, wenn ich meditiere, wenn ich bei mir bin, dann fühle ich es. Und es gibt dann Situationen, wo ich dann maximale Zweifel habe, wo die Selbstzweifel hochkommen, wo Emotionen hochkommen, die sich nicht so anfühlen, wie ich habe es in Dubai gerade geschafft. Ja. Und wenn das nicht da wäre, das wäre naiv, weil dann hättest du es nachher auch nie geschafft.
Ja. Ja.
Sondern das ist ja genau diesen Entwicklungsprozess, diesen Wachstumsprozess, den man macht. Man fühlt seine Vision, das ist dir gelungen. Und gleichzeitig war doch eine andere Realität da. Und die hat sich auch gezeigt in Form von Selbstzweifeln, Emotionen. Und das ist dann die Frage, wie gehe ich damit um? Und du bist da in irgendeiner Form durchgegangen. Du hast die Selbstzweifel genutzt, weil das war dein Spiegel. Das war das, was dich noch abhält, das wirklich zu leben. Und Stück für Stück hast du die Selbstzweifel umgewandelt in Realität, dass du das Dubai-Leben gelebt hast, was du schon angefangen hast zu spüren. Und das ist für mich Visionieren.
Du fängst an zu programmieren so, und in die Zukunft zu programmieren und dein Unterbewusstsein, obwohl du es gar nicht merkst, dahin eigentlich einzustellen, dass es genau dahin geht. Und deswegen ist dieser Satz, den Tony Robbins ja viele Jahre geprägt hat, Proximity is Power, ist eigentlich am Ende des Tages, ich zitiere es immer und immer wieder, auch wenn es Proximity so ein bisschen abgedroschen mittlerweile vielleicht klingen mag, aber Proximity ist es am Ende des Tages. Mit wem verbringst du Zeit? Zeig mir deine 5 besten Freunde und ich zeig dir, wer du bist. So all diese ganzen Dinge. Ich finde es unglaublich wichtig. Und natürlich hat das mit Visionen zu tun, was zu Erfolg und Erfüllung am Ende des Tages führt. Finde ich großartig. Frage, bist du mutig?
Du hast das Buch gelesen, ich merke das, du hast es ja wirklich gelesen.
Alex hat mich gerade eben gefragt, hast du das Buch jetzt wirklich gelesen? Weil ich hatte noch keine physische Kopie, sondern...
Du hast den Vorabdruck quasi, den Vorab digital, du hast die erste Variante,
Yes, ich durfte schon rein, sonst ich habe es wirklich gelesen, ja.
Ja, tatsächlich.
Der Hintergrund der Frage, ich erkläre es dir. Immer wieder werde ich konfrontiert und auch Annika wird konfrontiert damit, dass immer gesagt wird, boah, so viel Mut hätte ich doch auch gerne mal, das zu machen. So, ob es vor der Kamera sprechen ist, ob es die Entscheidung ist, ein Unternehmen zu gründen, ob es die Entscheidung ist, eine Beziehung zu starten oder zu beenden, Kinder zu bekommen, nicht zu bekommen. Mhm. Oftmals wird uns das schon so fast, nicht vorgeworfen ist das falsche Wort, aber es ist so, ja, ich kann das ja gar nicht schaffen, ich bin ja gar nicht so mutig wie genau. Du.
Also da sind wir seelenverwandt, weil das Gleiche habe ich auch. Und ich habe tatsächlich ein Kapitel in dem Buch, heißt, ich habe keinen Mut. Weil ich habe im Vorfeld habe ich mich mit Freunden, mit Mitarbeitern, mit meinem Umfeld so zusammengesetzt und mir Feedback geholt. So, was glaubt ihr, worüber sollte ich schreiben? Was wäre euch wichtig? Was seht ihr in dem Buch? Und da kam direkt, ja, ein Kapitel muss ja über deinen Mut gehen. Ich sage, ich bin nicht mutig. Und dann haben wir da eine spannende Diskussion drüber geführt, weil ich da fest von überzeugt war. Und ich habe mich diesem Thema wirklich ein ganzes Kapitel gewidmet. Und mir ist da nochmal klar geworden, ich halte mich wirklich nicht für mutig. Ich glaube auch, dass Elon Musk, um Beispiel zu nennen, sich selbst auch nicht für mutig hält. So, hältst du Elon Musk für mutig? Ja, mega, wie, mutiger geht's ja nicht. Ich glaube, er selbst hält sich nicht für mutig. Mhm. Und ich könnte mir das dadurch erklären, dass man heute sieht, klar, also was sind dann so Dinge, wo dann natürlich bist du mutig, längst ist Arena, du holst einen Barack Obama, du holst einen Tony Robbins, du mietest dann Arena an mit 16.000, du stellst 150 Mitarbeiter ein und so weiter. Das ist doch alles mega mutig. Für mich fühlt es sich aber nicht so an und da muss man dann einfach mal eine Historie sehen und kennen. Ich habe halt mit, keine Ahnung, 7 Jahren gefühlt das erste Mal eine Firma gegründet, als ich angefangen habe, mein Auto zu vermieten. Wirklich gegen Geld. Und da war dann ein Büro, ein Schreibtisch in der Garage und so weiter. Das ist eine lange Geschichte.
Das Bild ist im Buch.
Ich habe mich voll selbstständig gemacht mit 20 und hatte meine ersten 15 Angestellten. Ich habe meine erste Party organisiert mit 15 Jahren. Ich durfte auf der ersten Party nicht mal selbst sein. Also ich war natürlich da, durfte aber nicht sein laut Jugendschutzgesetz. Und da waren 200 Leute. Das war wirklich eine offizielle Party mit Eintritt und DJ und allem drum und dran. Und ich habe einfach früh, haben meine Eltern mich unterstützt. Habe ich eine tolle Prägung gehabt. Die haben mich machen lassen. Die haben mich ausprobieren lassen. Die haben das vielleicht nicht mal alles aktiv erlaubt, jetzt mit der Party und so, aber die haben es irgendwie geduldet. Also die haben immer so gefühlt so zugeschaut und haben geduldet, haben vielleicht immer mal einen Ratschlag gegeben, aber haben mich irgendwie machen lassen. Und ich habe gemerkt, oh, das funktioniert ja irgendwie. Vieles hat nicht funktioniert, aber ich bin sozusagen immer für das, was ich tue, immer selbstbewusster geworden. Und aus 200 Mann oder die erste Geburtstagsparty, die war auch, ich habe Geburtstagsparty mit 14, 15, 16, 17 Jahren gefeiert, das waren Riesenpartys, ne? Und da habe ich richtig auf die Kacke hauen können und so. Da habe ich mir einfach ausprobiert. So, und daraus sind immer größere Hallen geworden. Und jetzt 25 Jahre später, sind es dann halt 16.000. Aber wir haben ja auch mit Greater oder mit Gedankentanken damals, haben wir mit 80 Leuten angefangen, 200 Leuten, 300 Leuten. Und es war schwierig, diese 300 Leute daher zu bekommen. Teilweise konnten wir nicht genug Tickets verschenken, um die Halle voll zu machen. Ne? Das ist über viele, viele Jahre gewachsen. Und deswegen fühlt es mich nicht mutig an, weil es immer nur ein nächster Schritt war. Und ich habe gerade die Geschichte erzählt, dass es mir auch mal nicht so gut ging und dass ich Greater fast vor die Wand gefahren hätte, auch mit Fehlentscheidungen, die ich zu verantworten habe. Aber tatsächlich habe ich nie bewusst, das war keine bewusste Entscheidung, ich bringe jetzt Greater in Gefahr. Einmal tatsächlich habe ich es gemacht, unbewusst. Ich kann sagen, dass ich immer kalkulierbare Risiken eingehe. Mir das bis auf einmal auch immer sehr gut gelungen ist in meinem Leben. Deswegen wollte ich auch mal diesen totalen Crash verhindern, weil das für mich das Schlimmste ist, was passieren kann, dass ich total scheitere. Ich habe kein Problem, ein Projekt an die Wand zu fahren, eine Fehlentscheidung zu treffen, aber komplett zu scheitern, das war für mich sozusagen ein sehr, sehr große Angst, die ich hatte, die ich versuche auch immer zu vermeiden. Das heißt, ich versuche immer nur den nächsten Schritt zu gehen. Und das sind dann natürlich aus Außen betrachtet mutige Schritte, aber am Ende des Tages, und das ist das, wo ich jedem nur zu aufrufen kann, jeder hat irgendeine Passion, irgendwas, was er gut kann, irgendwas, wo es einen hinzieht. Und wir scheitern häufig daran, dass wir einfach die ersten Schritte gehen. Und man darf gerne von Anfang an eine große Vision haben. Meine Vision war immer schon groß. Als ich eine Party organisiert habe mit 200 Mann, war meine Vision nicht, ich will eine Party feiern mit 200 Mann. Meine Vision war, ich habe damals Love Parade irgendwo gesehen, ich will irgendwann mal, keine Ahnung, eine riesen Techno-Party machen mit allen großen DJs. Das war meine Vision.
Ja.
Aber als 15-Jähriger war mir klar, das kriege ich nicht gebacken. Aber es wäre schon geil, eine richtig coole lokale Party bei mir im Dorf mit 200 Mann zu machen. Aber die Vision war damals schon, das ist ein erster Schritt. Aber ich bin den ersten Schritt halt gegangen. Und ich glaube, davon halten sich viele Menschen an. Und ist das immer außerhalb der Komfortzone, was ich dann mache, der nächste Schritt? Meistens schon. Ja, aber kalkulierbar außerhalb der Komfortzone und nicht, ich gehe ein Risiko ein und es frisst mich auf oder ich gehe darin unter.
Du stellst in dem Buch dem Leser eine Frage und ich stelle sie dir. Bin gespannt auf die Antwort. Wie können wir den grundlegenden Mut aufbringen, um Herausforderungen und Risiken, um uns Herausforderungen und Risiken entsprechend zu stellen? Weil ich glaube, was, wenn ich das jetzt lese und ich höre und ich nicht die Eltern habe, nicht den Partner habe, nicht das Setting habe, Persönlichkeitsentwicklung für mich bis heute vielleicht, mit Start vielleicht mit diesem Buch, bis dato ein Fremdwort war. Und ich einfach vielleicht auch gesellschaftlich ein bisschen gefangen bin, in meinem Job vielleicht ein Stück weit gefangen bin. Wie kann ich dennoch es schaffen, diesen grundlegenden Mut, Optimismus, all die ganzen Dinge aufzubringen? Was ist meine Anlaufstelle? Anfang. Was tue ich?
Anfang. Also, das kommt auch, wo man jetzt gerade steht. Ne? Aber es ist eine große Frage. Ne? Ich kann da diese ausführliche Antwort zu geben. Da gehen wir vielleicht gleich drauf ein. Ja. Meine kurze Antwort war erst einmal das, was ich letztlich gerade im Kern versucht habe zu sagen. Es gibt etwas, wo du richtig gut drin bist, wo es dich hinzieht, wo du Bock drauf hast. Es gibt wahrscheinlich irgend so einen geheimen Traum. Wenn du es nicht hast, dann kommt die große Antwort, dann darfst du da grundlegender dran arbeiten, weil ich glaube, das braucht es, um erfüllt zu sein, dass man sich die großen Fragen stellt. Dazu kann ich gleich noch was sagen. Aber wenn man diese Idee hat, wo es mich eigentlich hinzieht, ich will eigentlich auf Mallorca leben, ich will mich eigentlich selbstständig machen, ich bin in einer Beziehung gefangen, die mich unglücklich macht, ich bin im Job gefangen, der mich unglücklich macht und möchte vielleicht einfach nur die Firma wechseln oder innerhalb der Firma was verändern oder also was auch immer. Es gibt wahrscheinlich irgendwelche Dinge, die dich gerade belasten in einem Lebensbereich, wo du eigentlich das Gefühl hast, ich wüsste eigentlich, was es dort braucht. Aber es ist Angst da, ansonsten hättest du es ja schon umgesetzt, ansonsten, es kommen Selbstzweifel, du weißt nicht genau, wie du es hinkriegen sollst. Also ansonsten, irgendwas hält dich ja, ansonsten hättest du es ja schon verändert. Und dann einfach zu sagen, ich habe eine Vision, ich weiß, wie der Idealzustand ist. Und das heißt nicht, du gehst jetzt dafür, die Vision sofort umzusetzen, aber du weißt insgeheime, das ist das, wie ich mir eigentlich die Qualität vorstelle. Das ist das, wie meine Beziehung im besten Fall sich anfühlen soll. Das ist der Job, den ich eigentlich machen möchte und so fühlt sich das an, diesen Job zu machen. Das ist für mich sozusagen das Kreieren einer Vision. Und dann zu sagen, okay, was sind die ersten Schritte, die ich machen kann? Ich bringe gerne das Beispiel mit Mallorca oder jetzt im Vergleich hier, bei dir wäre es dann Bali. Viele haben ja diesen Traum, trauen sich aber nicht. Und jetzt einfach zu sagen, ich breche alles ab, breche die Zelte ab, One-Way-Ticket und ich gehe nach Bali, kann man machen. Ich bringe gerne das Mallorca-Beispiel, weil viele, glaube ich, in Deutschland sagen, ich irgendwie Finca Mallorca und ich will aussteigen, habe keinen Bock mehr, schlechtes Wetter hier und der Stress in Deutschland. Mallorca sind im Sommer, wenn ich da bin, immer alle so entspannt und Dolce Vita und so weiter. Dolce Vita ist, glaube ich, Italien.
Italien, ich würde sagen.
Wieder Dulce heißt es, glaube ich, auf Spanisch. Und zu sagen, okay, das ist vielleicht echt ein Schritt zu groß, weil du nimmst ja auch dein altes Ich, nimmst du ja mit nach Mallorca. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass nur weil du nach Mallorca ziehst, hast du ja nicht plötzlich wieder Dolce, sondern du darfst ja innerlich sozusagen, darfst du ja auch der Mensch auf Mallorca sein, der entspannt auf einer Finca lebt. Wenn du da gestresst hinkommst, dann ist auch das Leben auf Mallorca stressig.
Ja.
Das heißt, aber einfach mal den ersten Schritt zu machen, kann ich mir dann ein kleines Apartment mieten. Einfach mal 1, 2, 3 Monate rübergehen auf Miete. So, und da kommt dann jetzt auch schon, ja, da habe ich kein Geld für, da habe ich keine Zeit für. Okay, aber wenn du nicht mal Zeit und Geld dafür hast, also was ist der erste Schritt, den du machen kannst? Und wir wollen dann immer direkt das ganz Große, das Ultimative, das große Ziel, wo ich hinterher, ja, fang doch mal, geh die ersten Schritte. Und dann bist du vielleicht in 2, 3 Jahren dort. Aber du musst anfangen, du musst dich damit auseinandersetzen. Und plötzlich reist du nach Mallorca und plötzlich kommen Ängste hoch, weil, boah, stell dir mal vor, ich bin immer hier, was bedeutet das eigentlich? Und kann ich meine Familie zurücklassen, meine Freunde? Ich weiß nicht, was. Du kommst in einen Prozess, du fängst an, dich zu verändern. Und das meine ich jetzt alles sehr positiv, weil wenn du diese Vision leben möchtest, wirst du eine Veränderung durchmachen. Und die ersten Schritte werden dir verdaubare Häppchen. Das, was du in Dubai gemacht hast, wunderbar. Du hast es schon gespürt, du warst aber noch nicht ganz da.
Ja.
Und dann kamen Selbstzweifel. Und dann hast du dich diesen Selbstzweifeln gestellt. Und Stück für Stück hast du dich da rein entwickelt. Und das unterschätzen, also wir überschätzen häufig, was wir in einem Jahr erreichen können. Wir unterschätzen aber, was wir in 3, 4, 5 Jahren erreichen können. Und diese ersten Schritte zu machen, das ist das, was ich jedem empfehlen kann. Auf dem Weg in die eigene Vision.
Wir haben ganz oft, ich wünschte manchmal, dass wir haben innerhalb unserer Community ganz, ganz viele Leute, die von Anfang an tatsächlich mit dabei waren, so in die ersten 3, 4, 5 Monate, die wissen, wie es früher war bei uns. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele, die halt jetzt erst dazukommen. Und oft habe ich das Gefühl, dass viele denken, hey, wir haben irgendwann uns bei Instagram angemeldet und schwupps, war es einfach so. Was es halt eben überhaupt nicht war, sondern auch diese gesamte Persönlichkeitsentwicklungsjourney, was so unglaublich spannend ist und was mir immer bewusster wird, vor allen Dingen, indem wir jetzt mittlerweile die Chance haben, ein Unternehmen zu führen mit Mitarbeitern und auf der anderen Seite aber tatsächlich jetzt auch an uns zu arbeiten, weil es viele Phasen gab, in denen wir sehr krass in männlicher Energie waren, wie du es auch beschreibst in deinem Buch, über Monate und Wochen hinweg, weil es
Hasseln.
Die Hasselphase war und es wirklich Tag und Nacht und Vollgas war und wir jetzt aber immer mehr in diese Young-Energie kommen, was unglaublich spannend ist, weil wir uns entschieden haben, während Covid uns essentiell die Frage gestellt haben, sind wir hier in Dubai wirklich glücklich? Und also wir haben uns eine ganz essentielle Frage gestellt. Kinder waren zu dem Zeitpunkt noch nicht geplant. Also wir hatten es geplant irgendwann einmal, aber nicht in dem Zeitraum.
Ihr habt noch geübt.
Genau, wir haben noch geübt. Genau, wir waren noch im Trainingscenter. Und wir haben uns die Frage, würden wir unsere Tochter oder unseren Sohn, unsere Kinder hier in Dubai aufwachsen wollen sehen? Und ich war ja ein riesengroßer Fan von Dubai. Ich habe Dubai geliebt. Schneller, höher, weiter, Hustle. Es hat perfekt zu meiner Mentalität gepasst. Es hat auch perfekt zu meinem damaligen Leben gepasst. Aber als wir diese essentiellen Fragen uns gestellt haben, ich so, ey, auf keinen Fall. Das kannst du nicht bringen. Es ist crazy eigentlich, wie sich das entwickelt hat. Ja? Ich bin 2014 hin, High Life, alles war genial. Lambos, was auch immer, wirklich der ganze Wahnsinn im Außen, den man mit 21, 22, 23 so toll findet, der aber dann mit Persönlichkeitsentwicklung so irrelevant wurde, was ich so, so spannend finde. Und genau das ist das, was eigentlich tatsächlich passiert ist dann, ist, wir haben Schritt für Schritt uns daran gewagt. Wir haben irgendwann auch mal diesen Instagram-Account gegründet. Wir haben irgendwann auch mal angefangen, diesen Podcast. Wir haben irgendwann mal 2 Mikrofone gekauft bei Amazon und gesagt, hey, jetzt machen wir mal diesen Podcast. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir sprechen da jetzt mal rein, machen so einen Jingle. Und ich glaube, der ist immer noch der gleiche sogar, wie vor 2 Jahren. Den müssen wir irgendwann mal ändern. Aber eine ganz spannende Reise, die genau dann, also diese ganzen Tore, die sich dann öffnen, weil man diesen ersten Schritt geht. Nenn es Universum, nenn es Spiritualität, nenn es was auch immer.
Fokus. Aufmerksamkeit, die du reingibst.
Es ist crazy, was passiert. Und wenn ich jetzt, auch wenn ich das so reflektiere und wenn ich darüber erzähle, was einfach in den letzten, seit 2014 einfach grundlegend auf diesem Weg passiert ist und bei dir noch länger, 25 oder
23 Jahre seit dem ersten Seminar, wo ich erstmalig so bewusst mit mir in Kontakt gekommen bin. Ne?
Das ist crazy. Du hast in Kapitel 11, beschreibst du eigentlich genau das, loslaufen oder nicht? Was hat dich, abgesehen von Visionen, du willst ein großes Festival irgendwann machen, Love Parade, vielleicht war es damals schon die Zeit, Tomorrowland.
Also damals, ne? Heute habe ich andere Visionen.
Aber abgesehen davon, was hat dich loslaufen lassen? Was war, abgesehen von, war es vielleicht sogar auch finanzieller Erfolg? War es finanzielle Unabhängigkeit? Was war das, was hat dich loslaufen lassen? Und wie hast du vor allen Dingen das gefunden in so jungen Jahren?
Also es waren 2 Dinge, die mich sozusagen immer sehr angetrieben haben, die ersten, ich will mal sagen, jetzt 38, 35 Jahre meines Lebens. Das eine war das Thema Unternehmertum. So dieses Thema, so was macht mich glücklich, habe ich mich mal lange mit auseinandergesetzt auf unterschiedlichsten Seminaren, Coachings, so was ist eigentlich das, was mich so in diesen Flow, was mich erfüllt. Und das ist schon machen. Also jetzt nicht einfach per se irgendwas machen, sondern eine coole Vision zu haben. Ob es damals, ne, ich mache irgendwie geile Techno-Partys und dann das Machen der ersten Party, die, wenn ich heute sehe, was das für eine Location war, was das war jetzt keine coole Party, ne? Aber diese Vision zu haben und dann so eine erste Party zu machen als 15-Jähriger, das war Flow, das war mega.
Ja.
Ich weiß noch, wie ich mit dem Griechen da verhandelt habe, was kostet jetzt ein Schnaps und Eintritt und Miete und das war mega als 15-Jähriger, das war ausprobieren, das war plötzlich, ich war Geschäftsmann. Das war Wahnsinn, ja.
Zack.
So, das war einfach mega. So, das hat sich so mein ganzes Leben durchgezogen. Und das Zweite tatsächlich, was mich angetrieben hat, war tatsächlich, seitdem ich 15 bin, muss dazu sagen, ich bin irgendwie auf dem Land groß geworden. Spiritualität, das Wort kannte ich gar nicht. Coaching gab es, glaube ich.
Zumal es vor 23 Jahren.
Zu der Zeit irgendwie auch nicht, war so 2000er-Wende rum. Persönlichkeitsentwicklung, die Branche gab es in dem Sinne gar nicht. Wenn man sowas irgendwie gemacht hat, war das total komisch, weil da bist du ja total krank. Also heute ist es ja zum Teil noch komisch, sowas zu machen. Kann man sich einigermaßen vorstellen, wie das vor 23 Jahren war. Da gab es auch keine Podcasts, kein Internet, zumindest kein YouTube und so weiter. Da gab es irgendwie ein paar Bücher und das war dann aber eine hintere Ecke oder nur eine Spezialbuchhandlung, dass du irgendwas zu dem Thema gefunden hast. Und mein Vater hat tatsächlich damals eine Lebenskrise gehabt, klassisch eigentlich, wie man es heute kennt, Burnout, Lebenskrise, Midlife-Crisis. Das hatte aber wirklich sehr große Auswirkungen auf ihn, dadurch auf die Familie, war ein großer Umbruch. Und er hat über Coaching, über Persönlichkeitsentwicklungsseminare innerhalb von wenigen Monaten plötzlich eine ganz krasse Entwicklung mitgemacht.
Ach, crazy.
Was du dann als Kind natürlich voll mitbekommst, als 15-Jähriger Pubertät. Der Papa liegt nur im Bett, kommt nicht raus und plötzlich steht er vor dir und strahlt so. Ne?
Mhm.
Und ja, ich besuche jetzt Seminare und ich habe das nie verstanden. Seminare, okay, man sitzt da irgendwie im Kreis oder und was macht ihr dann? Ja, ich beschäftige mich mit mir, mit Glaubenssätzen. Ich habe nur Kauderwelsch verstanden. Ich habe keine Ahnung, aber tut mir gut, hat er mal gesagt. Ich sage, das sehe ich, also, das habe ich gespürt. Er sagt, da willst du nicht mal mitkommen. Ich sage, ich war so neugierig. Ich wollte einfach wissen, was macht der da und warum geht es ihm jetzt anders? Ich konnte einfach als 15-Jähriger, kann man sich vielleicht heute nicht mehr so vorstellen, weil es einfach diese Quellen nicht gab und das Bewusstsein zumindest bei mir damals nicht da war, was es alles gibt auf der Welt. Und bin dann da hingegangen und das war direkt ein 9-tägiges Seminar. Das musst du dir vorstellen, 15-Jähriger, der von Tutengasen keine Ahnung hat, wow. Sitzt 9 Tage in einem Seminar und 9 Tage eine ganz kleine Gruppe, quasi fast 1:1 Betreuung, und setzt sich ganz systematisch 9 Tage mit sich selbst plötzlich auseinander, was er so noch nie gemacht hat. Bekommt so Fragen gestellt wie, was fühlst du denn gerade? Fühlen? Was soll ich denn fühlen?
Wann ist die nächste Party?
Wann ist die nächste Party? Ne? So, was heißt fühlen? Was ist denn überhaupt ein Gefühl? Ne? Und also so, ich weiß nicht, ob man sich ja so reinversetzen kann, so als 15-Jähriger, ich habe nicht das Bewusstsein für Gefühle gehabt. Ich war auch in einer gewissen Art und Weise nicht mit mir in dem Sinne verbunden, wie ich es vielleicht heute bin. Glaubenssätze, so, was sind so Dinge, die du im Leben gerne verändern würdest? Ja, meine Französischlehrerin, die nervt. Und in der Schule habe ich schon Druck, dass ich die Versetzung schaffe. Eine Freundin hätte ich auch gerne, wäre schon irgendwie cool. Und bisher ist da nichts so richtig in Sicht gewesen. Und das sind so Dinge, mit denen du dich plötzlich auseinandersetzt. Welche Glaubenssätze hast du denn darüber? Dann schreibst du mal auf. Ja, Freundin, ja, ich weiß nicht, ob ich so attraktiv bin und was ist denn, wenn die mich blöd findet? Und ne, dann schreibst du mal auf, was denkst du denn über Freunde? Was denkst du über deine Französischlehrerin, die nervt? Und wie blöd du in Französisch bist und dass du da Angst hast, einen 6 zu bekommen. Und du schreibst einfach mal auf und du merkst plötzlich, ach, das ist in mir. Also so dieses, ne, das sind Glaubenssätze, die in mir sind. Und die sind nicht in mir, weil es im Außen stattfindet, sondern das hat eine Wechselwirkung. Ich habe Glaubenssätze und plötzlich erfahre ich das im Außen. Dir wird plötzlich so ein Spiegel vorgehalten, dass du nicht Opfer der Welt bist und du fühlst dich so, weil die Welt so ist, wie sie ist, sondern die Welt ist ein Spiegel von dir. Das ist mir in diesen 9 Tagen Stück für Stück, also wie in so einem Zeitraffer bewusst geworden. Ich bin meiner Gefühle plötzlich bewusst geworden. Ich bin mir näher gekommen in diesen 9 Tagen, in einer Form, wie ich es kaum beschreiben kann. Es gab tatsächlich dann, am Ende gab es so eine Meditation, die ich gemacht habe, wo es so darum ging, so sein eigenes Potenzial zu spüren, was eigentlich in einem ist. Und das war für mich so intensiv, so krass, so dieses... Ich habe einfach gespürt, krass, ich habe unendliches Potenzial. Und das kann der, wenn man das jetzt vielleicht hört, denkt er so, wovon redet der da? Ne? So, ich habe es wirklich gespürt, wie viel Potenzial ich in mir habe. Und dass ich es bin, der Einzige bin, der dieses Potenzial, in diesem Moment nicht, aber ansonsten, begrenzt und klein hält. dass ich es bin, der sozusagen dieses Potenzial nicht rauslässt im Alltag durch mein Sein, durch meine Glaubenssätze, durch das, was ich halt bin, meine Identität, die ich irgendwie angenommen habe. Und das war so ein krasses, und ich hab auch gespürt, das bin nicht nur ich, ich bin jetzt nicht irgendwie privilegiert oder so, sondern das, so sind wir alle. Das war prägend. Und dieses Gefühl, diese Erkenntnis, die hat mich nie wieder losgelassen. Die habe ich natürlich im Alltag danach wieder schnell vergessen, wieder, du bist wieder in deinen Mustern drin und so weiter. Ich habe schon Dinge verändern können, aber es ist nicht so, dass du ja plötzlich als 15-Jähriger da erleuchtet durch die Schule läufst, sondern du bist ja wieder plötzlich in deinem Alltag, wie es heute auch der Fall ist, wenn man vom Seminar kommt. Aber ich bin dran geblieben. 2 Jahre später habe ich das nächste Seminar gemacht, 2 Jahre später nochmal. Und Stück für Stück habe ich gemerkt, krass, das funktioniert ja immer wieder. Also immer, wenn ich mich damit beschäftige, immer, wenn ich das anwende, habe ich eine positive Veränderung, fühle mich danach besser und kann nachhaltig etwas verändern, wachse. Und das war so die zweite Motivation. Und ich habe damals tatsächlich, ich weiß, als wenn es gestern wäre mit in diesem Seminar, ich habe damals nicht verstanden, warum bringt man das nicht allen Leuten bei? Also ich habe nicht verstanden, das ist doch so ein, das ist doch eigentlich das Wichtigste, was man irgendwie im Leben erfahren sollte. Warum weiß das kaum einer? Warum redet man da nicht den ganzen Tag drüber? Warum ist das nicht, was 20 Uhr in der Tagesschau läuft? Große Erkenntnis, wir haben alle viel Potenzial in uns. Sondern nee, 20 Uhr läuft halt, keine Ahnung, hier ein Gullideckel, da eine Bombe, da keine Ahnung was. Hier ist das Wetter, was wir nicht verändern können.
Ja.
Und das hat mich nie wieder losgelassen. Und irgendwann tatsächlich gab es so einen Punkt, dass ich bei meinem Machen, bei dem, was ich immer aufgebaut habe, verschiedene Firmen aufgebaut im Gastronomiebereich, Events, habe dann ein Franchise-System aufgebaut, einen E-Commerce-Shop. Und irgendwann, ich war immer relativ schnell frustriert. Ich habe immer Bock gehabt, was Neues zu machen, war dann aber frustriert, weil ich gemerkt habe, so richtig erfüllt hat es mich dann nicht. Und habe dann irgendwann Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum zusammenbringen können. Und da habe ich gemerkt, wow, okay, jetzt kommen so 2 Dinge zusammen bei mir, die für mich persönlich zusammengehören, und konnte meine beiden Passionen letztendlich miteinander kombinieren. Und das mache ich jetzt seit 12 Jahren insgesamt. Und das war so das, was mich die letzten Jahre angetrieben hat. Wie kann ich diese Erkenntnisse in die Welt bringen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren?
Du hast gerade über die Beziehung zu deinem Vater gesprochen und dass dein Vater eigentlich der Auslöser war oder der Zugang war, dass du das allererste Mal Persönlichkeitsentwicklung kennenlernen durftest. Was machst du bei deinen Kindern anders? Als, ich sag mal, ich finde es super spannend, weil jetzt muss ich genau hinhören, was ich machen darf in der Zukunft, weil du hast gerade so schön gesagt, Persönlichkeitsentwicklung in die Welt zu tragen, und ich glaube vor allen Dingen anzufangen bei den Kids, an denen, die dich überleben werden. Was machst du bei deinen Kids anders, um ihnen den Zugang, ganz kurz, wie alt sind deine Kinder?
5, 8, 11.
Okay, spannendes Alter, wo vielleicht Persönlichkeitsentwicklung spielerisch ein Stück weit einfach reinkommt, aber was machst du bei deinen Kindern anders?
Also ich glaube, also am Ende des Tages, ich bin kein perfekter Vater, um es hier mal ganz, ganz deutlich zu sagen. Wenn ich mir meine letzten 11 Jahre anschaue, seitdem ich quasi Vater bin, gibt es sicherlich viele so Phasen im Leben, viele Dinge, die ich getan habe, wo ich nicht das Prädikat Mustervater mir vergeben würde. Tatsächlich, also am Ende des Tages glaube ich, wir prägen ja unsere Kinder, unser Umfeld in dem, was wir vorleben. Und es gibt Phasen, wo ich nicht so gut bei mir war, wo ich nicht der glückliche, erfüllte Alexander-Papa war, wo ich sicherlich nicht gut vorgelebt habe, was macht einen glücklichen Mann, in dem Fall jetzt einen glücklichen Vater aus. Und das spürt natürlich ein Kind, die Handlungen, das prägt natürlich ein Kind. Und es gibt Phasen, wo sie, glaube ich, und das ist hoffentlich auch der größere Teil der letzten 11 Jahre, der letzten 8 und 5 Jahre, kommt davon, welches Kind man jetzt nimmt, wo ich ihnen ein anderes Vorbild vorlebe. Was bedeutet es, ausgeglichen zu sein, in der Balance zu sein, glücklich zu sein? Welche Werte vertritt man? Weil am Ende des Tages, die Kinder saugen ja eh auf. Du kannst jetzt toll vornehmen, tolle Tipps zu geben und toller Mentor zu sein. Und das sollte man auch tun, aber das darf man auch tun. Aber am Ende des Tages ist das Gesamtpaket, was du vorlebst, ja das viel, viel prägendere und entscheidendere. Und da kannst du dich versuchen zu faken im Sinne von, ich bin jetzt der perfekte Vater in der Rolle. Die Kinder merken ja den gesamten Menschen, das kannst du ja gar nicht verhindern. Das heißt einfach, am Ende des Tages, glaube ich, bist du der beste Vater, indem du möglichst ein glückliches Leben führst. Ich glaube, das ist am Ende des Tages das Beste, was du tun kannst. Und dann bist du plötzlich bewusster, dann bist du sensibler für die Bedürfnisse deiner Kinder. Dann weißt du, welches Kind jetzt was braucht. Braucht das eine Kind jetzt mehr, ich sag jetzt mal, Strenge, also mehr Klarheit, mehr Direktion, mehr, ne? Braucht das andere Kind gerade mehr Freiheit, mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit. Das spürt man ja, wenn man bei sich ist, wenn man glücklich ist, wenn man erfüllt ist. Wenn ich immer im Überlebensmodus bin, die 1,5 Jahre Greater-Krise, da habe ich mir schon auch bewusst Zeit für die Kinder genommen und versucht, da dann ein möglichst normaler Vater zu sein. Aber natürlich merken die unterschwellig, dass ich im Stressmodus bin.
Ja, klar.
Und da war ich sicherlich nicht der Muster oder der Vorbildsvater. Gleichzeitig tatsächlich war das auch eine Phase, wo ich mir sehr bewusst vorgenommen habe. Ich habe immer so den Traum gehabt, ich möchte viel mehr Urlaub mit meinen Kindern machen, Quality Time verbringen. Nicht nur im Alltag, sondern diese Erlebnisse schaffen. Mhm. Weil ich persönlich das liebe, weil ich das, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, die schönste Zeit meiner Kindheit, mit die schönste Zeit, waren immer Familienurlaube. Und merke, dass es auch für meine Kinder super schön und wichtig ist. Und das habe ich selbst in der Zeit, obwohl Covid war, obwohl stressige Zeiten war, habe ich mir das vorgenommen, visioniert. Also ich habe das wirklich, ne, ich meditiere dann und stelle mir vor, wie es in den Skiurlaub geht, wie wir tolle Länder, wie wir tolle Zeiten verbringen gemeinsam. Und das habe ich trotz des Stresses, habe ich das plötzlich geschafft, viel, viel mehr Urlaub, viel, viel mehr Zeit, Quality Time mit meinen Kindern zu verbringen, obwohl es halt stressige Phasen waren. Also auch da kann man vielleicht als ein Beispiel, wie man durchaus auch bewusst Veränderungen herbeiführen kann, die dann auch, ich glaube, positiven Impact für Kinder haben.
I love it. Du hast eine Überraschung mitgebracht.
Tatsächlich. Wir haben jetzt noch ein paar Tage, haben wir noch eine Promo zum Start des Buches, was jetzt in diesen Tagen quasi gerade losgeht. Und wer einfach Lust hat, dieses Buch nach Hause zu bekommen, der hat jetzt die Möglichkeit, das bei Amazon zu bestellen, unter dem Link, wie du gerade angekündigt hast, unter diesem Podcast. Wir haben eine besondere Aktion, und zwar, wer sagt, er bestellt 2 Bücher. Nicht nur für sich ein Buch, sondern der irgendeinen Menschen in seinem Leben hat, von dem er sagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Thema Selbstverwirklichung, das Thema Erfüllung, dieses Thema nach innen schauen, das ist etwas, was ein Mensch jetzt gerade in meinem Umfeld besonders gut gebrauchen kann. Das heißt, jeder, der 2 Bücher bestellt für sich und für einen Menschen, dem er eine Freude machen möchte, für diese Menschen, die 2 Bücher bestellen, habe ich tatsächlich ein Online-Kurspaket zusammengestellt mit den für mich prägendsten Mentoren, die mich die letzten 23 Jahre begleiten durften. Und da habe ich einen Online-Kurs zusammengestellt mit Robert Betz, mit Dieter Lange, mit Christina Walter-Hommelsheim. Ich habe Inhalte beigetragen. Und da geht es um das Thema, wie erarbeite ich eigentlich Schritt für Schritt systematisch eine Vision? Wie kann ich mein Leben mal so einordnen in den einzelnen Lebensbereichen? Da haben wir jetzt heute noch nicht drüber gesprochen. Wie kann ich sozusagen so eine Inventur machen? Da führe ich ganz systematisch durch mit Meditation, mit Übungen. Dass man mal so einen Status quo macht. Wo zwickt's denn eigentlich? Wo läuft's denn gut? Wo möchte ich eine Vision ganz systematisch entwickeln? Ich nenne das Lebensrad, das mal für sich zu durchleuchten. Da gibt's eine spannende Übung. Robert Betz, einer meiner wichtigsten Mentoren in den letzten 20 Jahren, hat mich unglaublich positiv geprägt, hat einen ganz tollen Online-Kurs beigesteuert zum Thema Selbstliebe, zum Thema Gesundheit. Dieter Lange, einer meiner wichtigsten Mentoren der letzten Jahre, hat einen Kurs beigesteuert. Und dieses Mentorenpaket von mir gibt es kostenfrei für alle, die 2 Bücher bestellen bei Amazon. Das heißt, einfach auf den Link klicken, bestellen, 2 Bücher bestellen. Ist ganz einfach beschrieben, wie man dann den Online-Kurs bekommt. Und dann freue ich mich, wenn ich durch das Buch inspirieren kann, aber gerne auch durch die wirklich konkrete dann Umsetzung in den Kursen. Das ist alles sehr umsetzungsorientiert, dass man wirklich ins Handeln kommt und die ersten mutigen Schritte für sich gehen kann.
Ihr Lieben, It's in You. Visionen, Erfolg, erfülltes Leben von Alexander Müller. Ich finde es brutal spannend. Ich werde es wahrscheinlich nochmal lesen müssen, einfach weil da so viele coole Weisheiten und Lebenserfahrungen drin sind. Und ich bin wirklich der Meinung, ich habe früher immer so gedacht, ich habe immer so früher meinen Papa immer so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, weil ich mir gedacht so, früher, wenn du, später, wenn du älter bist, kannst du das mehr nachvollziehen, hat er immer so zu mir gesagt. Und mit Lebenserfahrung kommen einfach unglaublich viele, viele coole Dinge. Und da stecken, das sind 250, wie viel sind es? 220?
Ich glaube, 220 Seiten geworden.
Pure Persönlichkeitsentwicklung. Der Link ist in der Beschreibung. Oder je nachdem, ob du ein Reel siehst oder ein Video oder was auch über eine E-Mail von uns bekommst. Der Link ist da drin. Bestell dir am besten 2 Stück. Vor allen Dingen zum Start in das neue Jahr ist das vor allen Dingen, glaube ich, eine richtig, richtig coole Nummer für Leute. Bringt unglaublich viel Motivation in sich. Egal, wie weit du übrigens schon bist. Also selbst wenn du gerade am Anfang stehst oder auch schon seit 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung betreibst.
Wir haben über Spiritualität noch nicht gesprochen. Also wir haben noch einige Themen tatsächlich ausgespart, die man in dem Buch findet.
Mega. Alex, danke für deine Zeit. Ich freue mich gemeinsam mit euch auf das Greater Festival in Persona im Sommer auch wieder.
Ja. Aber vorher treffen wir uns noch
digital
auf Bali, würde ich sagen.
Ah nee, vorher, stimmt. Und digital beim Greater Festival, das haben wir auch noch.
Genau.
Mensch, wir haben ja wirklich ein spannendes Jahr bei uns.
So ist es.
2024 wird großartig. Ich hoffe, dass dein 2024 auch großartig wird. Bestell dir das Buch. Danke für deine Zeit und danke fürs Zuhören.
Danke euch.
Make sure you follow us on Instagram at Love Life Passport. Check out our blog on lovelifepassport.com. And remember, live with no excuses and travel with no regrets. Escape the system and arrive to happiness and success.